Unser Text befindet sich wieder in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Und heute lesen wir die Verse 12 bis 16. 12 bis 16 in Kapitel 3. Und dort haben wir die Neuausrichtung des Apostels Paulus. Er hat uns beschrieben im ersten Teil des Kapitels, was er aufgegeben hat, um Christus zu gewinnen und wie er dann neu ausgerichtet wurde, als er vor den Toren von Damaskus stand und von Jesus gestellt wurde. Diese Haltung nimmt er immer noch ein. Er bewahrt sie, er weiß, es kann nicht anders sein. Wenn er eines Tages Jesus begegnen will und von Gott in Christus erfunden sein will, dann muss Jesus an erster Stelle stehen. Und das bleibt so, sagt er. Vers 12. Ich sage nicht, dass ich schon erlangte oder schon vollendet bin. Aber ich jage nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf das hin ich ergriffen wurde von Christus Jesus. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben. Aber eines gilt, während ich vergesse, was hinter mir liegt, mich ausstrecke nach dem, das vor mir liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Es geht um den Preis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. So viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben, diese Einstellung. Und wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses auftun. Dennoch, wozu wir gelangten, es sollte unser Bestreben sein, sich nach diesem Maßstab auszurichten, derselben Gesinnung zu sein. Sehr praktische Verse, die von einem der wichtigsten Fragen im Leben spricht. Wo gehen wir hin? Was ist unser Ziel? Wozu sind wir da? Bleiben wir hier? Wenn nicht, was kommt dann? Hört alles auf? Oder beginnt eine neue Welt, ein neues Leben? Der Apostel Paulus zeigt, wie es beim Christen aussieht, bei dem, der Jesus Christus gefunden hat. Wie sieht das Leben für ihn aus? Er ist ein Jäger geworden, jemand, der jagt, jemand, der eilt, jemand, der voranläuft zum Ziel hin. Jetzt laufen die Weltmeisterschaften. Da läuft so manch einer hinter einem Ball her. Ist das das wichtigste Ziel? Ich denke, es war ein Schweizer Spezialist für den Fußball, der ungefähr so sagte, es gibt nichts Schöneres, als einen Ball zu kicken. Also, das war sein höchstes Ziel. Das war das Oberste im Leben. Und die Bibel nennt das mit vier Buchstaben. Können Sie raten, welche? G-O-T-T. Das ist das höchste Ziel und dieses Ziel will Paulus erreichen. Nun gehen wir in die Besprechung hinein. Jetzt wollen wir arbeiten. Vers 12. Vers 12 ist etwas problematisch, was die Formulierung betrifft. Beginnt dort ein neuer Satz oder wird ein früherer Satz hier weitergeführt? In beiden Fällen müssen wir uns fragen, was ist hier die Verbindung? Wenn wir einen neuen Satz schreiben, dann ist es ein unvollständiger. Das heißt, nicht, dass ich schon erlangte. Und dann fragen wir wirklich, ja, was heißt das nicht? Etwas geht voran. Auch wenn ich hinzugefügt habe in meiner Übersetzung die zwei Wörter, ich sage, dann heißt es so, ich sage nicht, dass ich schon erlangte. Das ist allerdings, das ist ein vollständiger Satz, aber immer fragen wir noch, ja, was hat er denn gesagt? Denn er sagt, mit dem, was ich sagte, sagte ich nicht etwas anderes. Das heißt, er hat etwas gesprochen, ausgesprochen, und er befürchtet, er hat die Vermutung, es könnte so oder so aufgefasst werden. Und jetzt erklärt er. Nun, wenn ich das so sage, dann denkt vielleicht manch einer, der Apostel Paulus hätte das schon öfter so machen können, nicht wahr? Damit wir besser verstünden, was er denn gesagt hat. Er hat ja so oft, sogar Petrus gibt das zu. Der Apostel Paulus, der schreibt Dinge, die nicht so einfach zu verstehen sind. Warum hat er denn nicht oft öfters gesagt, ich meine nicht dies, sondern ich meine das? Also eine kleine Anmerkung gegeben. Manchmal tut er es, manchmal nicht. Wenn er es immer getan hätte, nun, dann könnten wir uns anderen Aufgaben widmen, ja? Dann hätten wir weniger zu tun. Aber ist es gesund für uns, wenn wir nun einmal forschen müssen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Diese Frage sollte ein Christ nie aufhören zu stellen. Jeden Tag, was steht dort geschrieben? Was steht dort eigentlich geschrieben? Habe ich es bis jetzt missverstanden? Habe ich es richtig verstanden? Wie ist es geschrieben? Und dann natürlich die zweite Frage, was heißt das in meinem Leben? Also, wenn wir Vers 12 anfangen zu lesen, dann müssen wir wieder zurück zu den vorherigen Versen. Und wenn wir jetzt das vollere Bild bekommen wollen, dann schlage ich vor, dass wir mit dem Ende von Vers 8 beginnen. Und sollen wir es jetzt machen? Ich beginne mit dem Ende von Vers 8 und lese dann weiter. Ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Er sagt nicht wann. Das könnte missverstanden werden. In welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Gedankenstrich. Um zu kennen ihn, deshalb hat er alles für Unrat geachtet, um zu kennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinem Tode gleichförmig werde. Wann? Etwa bald? Oder eins nach dem anderen? Das ist unklar. Ob ich wohl zur Auferstehung von den Toten gelangen möchte. Für uns ist das mehr oder weniger deutlich. Wir hoffen auf eine Auferstehung der Toten. Das ist zukünftig. Aber für neutestamentliche Leser des Wortes Gottes war das nicht immer so klar. Es gab sogar solche Lehrer des Wortes Gottes, die behaupteten, die Auferstehung ist schon geschehen. Andere sagen, ja, diese Auferstehung, zu der wir gelangen wollen, die kann ab und zu immer wieder geschehen. Jemand stirbt und dann kann er auferstehen und dann ist sein Grab leer. Es gibt in der Tat leere Gräber, es gibt Geschichten darüber. Ich kann sie nicht erklären. Hier und da im Schwarzwald, in der Schweiz, gibt es Fälle, wo tatsächlich kurz nach dem Tode der Sarg leer war. Verschwunden. Kein Dieb war da. Wieso? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und nun gibt es solche, die sagen, das sind heilige Leute gewesen und Gott hat sie geehrt dadurch, dass er sie zur Auferstehung brachte. Vorher, das ist die Ausauferstehung. Ja? Bevor die große Auferstehung kommt. Paulus macht es klar. Ich habe noch nicht erlangt. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht, wovon ich hier eben gesprochen habe. Also gehen wir noch einmal zurück. Anfang Vers 9. In ihm erfunden werde. Oder Jetzt Ende Vers 8 noch einmal, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Wenn das sein Ziel ist, sagt er, habe ich es noch nicht erreicht. Das heißt, jeder von uns ist auch noch unterwegs. Wenn Paulus das Ziel nicht erreicht hat, dann will das heißen, ein solcher emsiger Christ und hat das Ziel noch nicht erreicht, ja, dann ist das wohl für alle Christen ähnlich. Es kommt die Zeit, wenn Jesus kommt, so heißt es auch in 1. Korinther 13, dann werden wir vollkommen, oder 1. Johannes 3, wir haben diese Hoffnung und wer diese Hoffnung hat, einmal den Herrn Jesus zu sehen und so zu sein, wie er ist, der reinigt sich heute schon. Aber der Tag, wo wir vollendet sind, wo wir genauso sind wie Jesus Christus, der kommt für uns alle und es ist derselbe Tag. Das will er klar machen. Jetzt sind wir alle noch unterwegs, ich auch. In welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, das heißt an jenem Tage, soll das so sein. Heute bin ich bestrebt dafür zu sorgen. Meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus Jesus ist. Es ist so, wenn ich hier jetzt ein schwarzes Brett hätte und Kreide, könnte ich das ein bisschen erklären. Aber ihr könnt ja lesen, was ich in der Luft schreibe, nicht wahr? Also, wir ziehen eine Geschichtslinie. Für Christen ist es üblich, Geschichte mit einer Linie von links nach rechts zu ziehen. Es gibt andere, das ist eine Weltanschauung. Es gibt andere Weltanschauungen. Die beschreiben Geschichte in Form von sich wiederholenden Kreisen. Das ist eine heidnische Philosophie. Die kann man bei den Griechen finden oder auch bei den Asiaten, soviel ich weiß. Aber die christliche Philosophie, die christliche Weltanschauung besser, die beginnt, das ist eine Linie der Geschichte, es stellt die Zeit dar und die hat tatsächlich einen Anfang irgendwo. Da ziehen wir einen senkrechten Strich. Das ist die Schöpfung. Da beginnt unsere Geschichte. Oder für jeden von uns persönlich unser Tag des Geburts. Und jetzt geht die Geschichte weiter und sie hat eines Tages einen Schlusspunkt. Die Welt wird vergehen und somit auch die Zeit und der Raum und die Materie in dieser Welt. Und dann kommt eine andere Welt, eine neue Welt, die nach der Heiligen Schrift eigentlich schon in einem gewissen Sinne begonnen hat. Und Christen leben jetzt in zwei Welten, in dieser irdischen und schon in einer geistlichen Welt. Ja. Also, unsere Geschichte läuft also. Und unser Ziel ist, eines Tages, wenn Jesus kommt, bei ihm zu sein. In diesem Leben, sagt Paulus, gibt es eine Entwicklung, ein geistliches Aufwärtsgehen, das ist unser Wachstum. Und interessanterweise, und das kann ich jetzt vielleicht schon vorwegnehmen, das Wachstum sieht dann so aus, wenn wir kleine Kinder im Glauben sind, noch jung im Glauben, dann können wir sagen, geht es so, und dann kommt eine Reife, das heißt, wir haben ein gewisses Ziel erreicht. Und das könnte man mit einem zweiten horizontalen Strich beschreiben, nicht zu verwechseln mit diesem, aber wir gelten dann als Reife. Zum Beispiel, wir sind jetzt Erwachsene. Kinder sind noch am Werden. Sie lernen zu sprechen, sie lernen sich zu waschen, sie lernen sich anzuziehen, sie lernen miteinander auszukommen, sie lernen Aufgaben wahrzunehmen und so weiter. Aber wenn wir erwachsen sind, dann wird von uns erwartet, dass wir unseren eigenen Weg gehen können und nicht mehr so abhängig sind von anderen. Und dasselbe gilt im Geistlichen. Paulus weiß, dass wenn wir kleine Kinder im Glauben sind, dann sind wir angewiesen auf andere, die uns den Weg zeigen. Das kleine Kind wacht am Morgen auf, ganz unbesorgt, lebt so in den Tag hinein. Und die Mutter und der Vater sagen, wohin es geht. Was machen wir heute? Das Kind ist unbesorgt. Ja, heute fahren wir zur Oma. Ah, gut, dann geht's mit. Am nächsten Tag, heute fahren wir in die Versammlung. Ah, da sind noch andere Kinder. Ja, da wird Sonntagsschule sein. Und da werden wir andere treffen, unsere Freunde und so weiter. Da werden wir singen. So, dann geht's mit. Aber die Eltern, die müssen schon wissen, ob es dorthin geht oder nicht. Die sind jetzt reif geworden. Die übernehmen jetzt Verantwortung. Und so geht das von Generation zu Generation. Und Paulus erwartet, dass wenn man reif ist, zum Beispiel Vers 15, so viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung haben. Das sollte bei denen schon klar sein. Die wachsen allerdings immer noch. In einem anderen Sinne geht es für sie auch noch aufwärts. Bis zu dem großen Reifsein, wenn wir ankommen und so wie Jesus sind. Das ist eine weitere Reife. Wir können von drei Reifestationen sprechen, aber ich will uns jetzt nicht verwirren. Also, zurück zu Vers 9. In welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Es bleibt ein Glaubensleben. Wenn wir uns bekehren, könnten wir jetzt auf dieser Linie einen Strich ziehen, aber weil wir da einiges aufschreiben wollen, machen wir eine kleine Box. Und dann schreiben wir hier auf, was alles geschehen kann, wenn jemand zum Glauben kommt. Und jetzt wäre es interessant, einmal einen zu unterbrechen und ein Gespräch zu führen und zu fragen, was hast du gemacht, als du Christ wurdest? Wie geschah das? Der eine, der glaubt in seinem Herzen. Paulus sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus Gott ihn von den Toten auferweckt hat, du sagst es mit deinem Munde, ja, er ist mein Herr, dann wirst du selig werden. Ich persönlich habe das nicht so gemacht. Es gibt auch andere Beschreibungen von Bekehrung und Wiedergeburt in der Schrift. Der eine spricht von Buße, der andere spricht von Glauben, der eine spricht vom Schauen, Jesus zum Beispiel, zu Nikodemus, nicht wahr? Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, Vers 15. So wird es so, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, was bei Mose Schauen war, ist bei Jesus am Kreuz Glauben. Zu glauben heißt zu schauen, hin zu Jesus. Es heißt, ihn anzunehmen, Johannes Kapitel 1. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Also wir haben schon eine kleine Liste. Für mich war es ein Gebet. Ich bat den Herrn um Vergebung meiner Sünden. Gut, dann schreiben wir Gebete. Ich habe ein Gebet gesprochen. Der andere hat geglaubt. Der andere hat geschaut. All diese Ausdrücke können wir jetzt hinschreiben. Der andere hat aufgenommen. Verschiedenes kann man da schreiben. Jetzt hören diese Elemente, diese Erfahrungen, diese Bewegungen, diese Taten, hören die dort auf? Ich bin bekehrt, sage ich. Das liegt hinter mir. Muss ich mich jeden Tag bekehren? Nein. Ich muss natürlich umkehren von etwaigen Abweichungen. Das schon, in diesem Sinne vielleicht, ja. Aber nicht diese Bekehrung, die ist einmalig. Aber die Elemente, wodurch ich Christ wurde, die können auf unsere Linie mit Christus, unser Glaubensleben, sagen wir, unser Christenleben, kennzeichnen. Kennzeichen. Paulus sagt einmal in Kolosser Kapitel 2, Vers 6, das ist ein Vers, den ein älterer Bruder in Christus mir riet, auswendig zu lernen. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt ihr. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Christen werden, ist die Art und Weise, wie wir Christen bleiben. Bekehren wir uns durch das Gebet, dann setzt sich das Gebet fort. Wir sind bekehrt durch das Gebet. Ich zum Beispiel. Und jetzt habe ich in meinem Christenleben zu beten. Für Luther heißt, Christ zu sein, zu beten. Das sagt er an einer Stelle. Ein Christ betet. Das ist ein Beruf. Ja. Der nächste kam durch einfaches Glauben. Vertraute und schon war es geschehen. Hört das Vertrauen auf? Nein. Wir sagen, das Christenleben ist ein Glaubensleben.
50 Jünger war, war das eine typische Beschreibung des Christenlebens, des Glaubenslebens, sagte man. Aufnehmen ist nun ein Ausdruck, der nicht zum Christenleben gehört. Das ist tatsächlich etwas Einmaliges, wie der Ausdruck bekehren. Wir nehmen Christus auf und dann ist er da. Der Heilige Geist ist da. Gott ist da, der dreieinige Geist. Gott wohnt in uns und wir wohnen in ihm. Und das braucht nicht jeden Tag wieder zu geschehen. Wir brauchen nicht mehr, um den Heiligen Geist zu bitten, obwohl das manchmal getan wird, aber das ist ein Missverständnis. Wir brauchen nicht jeden Tag zu bitten, Herr Jesus, komm. In einigen Liedern wird gesungen, Herr Jesus, komm, zu Weihnachten zum Beispiel. Das ist auch ein Missverständnis. Ja. Denn er ist ja gekommen. Einige, es waren ja aber auch nur Menschen, die diese Lieder geschrieben haben. Und an solchen Stellen brauchen wir tatsächlich der Korrektur. Es lohnt sich schon, wenn wir das Liederbuch aufschlagen, sich zu fragen, singe ich ja aber auch die Wahrheit? Ja? Wenn nicht, dann schweige ich. Ja? Der Vers steht da, vielleicht andere singen andere weiter. Aber ich schweige, weil ich ehrlich sein will. Das stimmt nicht, was dort geschrieben steht. Aber das ist eine kleine Abweichung. Also zurück. Ich sage nicht, es war Vers 9, Vers 10, um zu kennen ihn. Ja, als ich Christ wurde, lernte ich Christus kennen. Aber dieses Kennenlernen, das zieht sich schon fort. Verlobte, die sich kennengelernt haben und heiraten, die hören nicht auf, einander kennenzulernen. Das ist, wenn Eheleute aufhören, einander kennenzulernen, kann die Liebe auch aufhören. Also da ist es ähnlich wie im Christenleben. Wir lernen immer mehr unseren Herrn kennen. Um zu kennen ihn, das ist ein Ziel, das er noch nicht vollständig erreicht hat. Weiter Vers 10. Und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, das war die Kraft, durch die er Christ wurde. Die Bibel nennt die Wiedergeburt eine Auferstehung. Aber die Kraft der Auferstehung, die setzt sich fort, nicht unsere Auferstehung, aber die Kraft der Auferstehung, das ist die Kraft, mit der wir alles tun. Wir haben eben gesungen. Das geschieht in der Kraft der Auferstehung. Das ist die Kraft, mit der wir leben. Christi Kraft ist das. Er lebt in uns. Und wir sind uns dessen nicht vielleicht bewusst. Wir denken, ja, ja, ich bin gesund, ich kann singen und so weiter. Aber für einen Christen ist die Energie, mit der er mit Gott umgeht, das ist die Energie Gottes. Die Energie des Heiligen Geistes, die Energie Christi. Damit muss ich rechnen. Auch mein Denken ist durchtränkt vom Heiligen Geist. Wenn ich gesund bin, dann denke ich gesund. Wenn alles in Ordnung ist zwischen mir und dem Herrn, dann ist es normal, Gottes Gedanken zu denken. Wenn ich feststelle, hier ist eine Abweichung, das ist nicht von Gott, dann muss ich das bekennen, berichtigen, dann wird es gestrichen und dann dürfen meine Gedanken wieder zurechtgerückt werden in die Gemeinschaft mit Gott, in diese Bahn zurück. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich dem Tode, seinem Tode gleichförmig werde, darüber sprachen wir gestern Abend, ob ich wohl zur Auferstehung von den Toten gelangen möchte. Aber das kommt noch. Das erreicht er, dieses Ziel erreicht er nicht, während er noch im Körper ist, im Leib. Also, noch einmal Vers 12. Nicht, dass ich schon erlangte. Noch nicht. Das ist ein Ziel. Das halte ich vor Augen. Und das wird mein Ziel bleiben. Bis ich Jesus begegne, entweder im Tode oder wenn wir entrückt werden. Nicht, dass ich bereits erlangte oder schon am Ziel bin oder vollendet bin. Es ist dasselbe. Er ist noch nicht am Ziel. Es ist noch nicht alles fertig für mich. Es gibt Christen, die sagen, sie seien vollkommen geworden. Ja. Sie sündigen nicht mehr. Alles okay. Was zu dem Ergebnis führt, dass sie, denn sie sündigen genau wie wir, ja. Und sie machen genauso Fehler wie wir und sie haben dieselben Probleme wie wir. Der Unterschied Sie nehmen diese nicht mehr so ernst. Sie sind ja angekommen. Sie machen nur noch einige Fehler. Das ist gefährlich. Ich finde auch nicht dieselbe Gesundheit unter solchen Christen. Wenigstens selten. Also, wenn wir frisch sein wollen, dann müssen wir der Wirklichkeit ins Auge schauen. Wer wir eigentlich sind, wer Jesus ist, was es um die Schrift ist und so weiter. Und wenn wir das tun, dann können wir gleichsam, wie man sagt, mit offenen Karten spielen. Wir brauchen nichts zu fürchten. Auch nicht, wenn wir uns verschuldet haben. Es macht uns Schwierigkeiten, nicht wahr? Das Gewissen plagt. Aber du brauchst dich nicht zu verkriechen und jetzt nicht zu flüchten. Du kannst mit dieser Schuld zu Jesus kommen. Und das kann bereinigt werden. Und es gibt eine neue Freude. Ja, aber was werden die Leute denken? Die Leute werden denken, du bist fehlerhaft. Und das ist dann jeder von uns. Die Leute werden denken, du hast etwas Dummes gemacht. Und das ist richtig so. Dazu kann ich stehen. Ja? Alexander Seibel sagt, mein Ruf ist dahin, ich kann also weiterleben. Ja. Er braucht nicht mehr Angst zu haben, dass sein Ruf geschädigt werden wird durch etwas, das er macht. Das ist schon längst geschehen. Das ist bei uns auch längst geschehen. Wir können es uns leisten, so zu sein, wie wir sind, solange wir das richtige Ziel im Auge behalten. Wenn wir das aus dem Auge verlieren, dann natürlich geht alles schief. Aber bei Paulus ist das nicht so. Und er stellt sich selbst als Vorbild. Ich sage nicht, ich hätte schon erlangt oder wäre schon am Ziel, aber ich jage nach. Ich jage nach. So. Jetzt hätte ich diese Frage an einen jeden von uns gestellt, gerne gestellt. Bist du ein Jäger? Jagst du nach? Oder bist du jemand, der noch so dahin trödelt? Wie bewegen wir uns im Christenleben? Wenn Sie einen solchen auf der Straße sehen, dann können Sie vermuten, das ist ein Tourist. Der geht keine Arbeit nach, der hat kein Ziel. Der schaut sich ein bisschen um, der hat Zeit zu verschwenden. Oder wie jemand in einem Artikel schrieb, das Zeitverständnis kann sehr verschieden sein. Der eine, der schaut aus dem Fenster und sieht, was der Hund des Nachbarn macht. Und so leben viele Christen, die nehmen es ganz leger. Die lassen es einfach auf sich zukommen. Paulus sagt, nee, jeder Augenblick ist wichtig. Jeder Augenblick hat Ewigkeitsgehalt. Ich jage nach. Da haben wir noch eine Menge zu lernen. Da müssen wir auf die Beine, auf die Socken uns machen und laufen. Nie müde werden, kein Urlaub, nie. Da sind wir ständig in der Schule, keine Ferien. Ich jage nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf das hin ich ergriffen würde von Christus Jesus. Wann geschah diese Ergreifung? Wann wurde Paulus ergriffen? Vor den Toren von Damaskus. Als er dort die Christen an jenem Ort verfolgen wollte, hat Jesus ihn gestellt. Er hat ihn ergriffen gleichsam. Paulus hat Jesus nicht gesucht. Jesus hat ihn gesucht und gefunden. Er hat ihn ergriffen. Aber auch die, die es Gott gesucht haben, werden von Gott ergriffen. Denn es ist Gott, der uns findet, der uns dann zu neuem Geburt, zu einem neuen Leben bringt. Er fasst uns, macht uns zu seinen Kindern, zu seinem Eigentum und er hält uns fest. Jetzt wollen wir eine Parallelstelle aufschlagen, Epheser Kapitel 4, das vorherige Buch, Kapitel 4, Vers 1. Ich rufe euch also auf, im Blick auf die ersten drei Kapitel, mache ich jetzt einen Aufruf. Ich, der Gefangene im Herrn, ich rufe auf, in einer Weise zu wandeln, sich vorwärts zu bewegen, welche würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, wobei ihr einander in Liebe ertragt und euch befleißigt, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens zu bewahren. Ich rufe euch auf, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Was ist es um diesen Ruf? Nicht Berufung. Einfach Ruf. Ganz einfaches Wort im Grundtext. Ruf heißt, Gott ruft uns. Wir können das jetzt wieder schildern. Ist dann vielleicht etwas plastischer. Wir haben noch einmal unsere eigene Geschichte. Jeder kann hier seinen Namen hinschreiben. Also seine individuelle Geschichte. Und wenn Sie Christ sind, dann gab es einen Strich, einen Zeitpunkt, wo Gott das Leben gleichsam durchstrichen hat. Und dort begann dann das Leben mit ihm. An diesem Punkt, oder vor diesem Punkt, war es so, Gott hat eingegriffen in mein Leben. Vor dem war ich eigentlich, was Gott betrifft, nicht einer, der so lebte, in der irdischen Zeit schon, aber was die ewige Zeit, was die Ewigkeit betrifft, war ich so unterwegs, weg von Jesus. Ich war dabei, wegzulaufen von ihm. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir geboren werden, Psalm 51, sind wir mit dem Rücken zu Gott hingewandt, geboren. Ich bin von Natur aus, von Geburt an ein Sünder. Von Mutterschoß an, vom Mutterleib an, bin ich in Sünden geboren. Das heißt, mit dem Rücken Gott zugewandt. Gott weiß das. Und jetzt lässt er die Botschaft vom Kreuz, die Christusbotschaft, ergehen an jeden von uns. Wir werden gerufen. Der eine durch ein Traktat, der andere beim Bibellesen. Der andere durch jemanden, der ihm erzählt von Jesus und so weiter. Es gibt solche, die haben ein besonderes Erlebnis, andere ganz, wenn es ganz natürlich wäre. Aber Gott ruft uns. Dann ist die Frage, wie reagieren wir auf diesen Ruf? Manche wehren sich zunächst, dann kommt Gott ihnen hinterher. Aber auf jeden Fall, wenn wir auf den Ruf hören, und das ist bei uns, wenn wir Jesus kennen, geschehen, dann mussten wir ja umkehren. Ja? Wir mussten aufhören, diese Richtung einzuschlagen. Wir mussten eine Kehrtwendung machen, 180 Grad, und zurückkommen. Und diese Wende stand im zweifachen Zeichen. Wir wandten uns ab, es war eine Abwendung, vom bisherigen sündigen Weg, dem Satan nach, der Welt nach, der Sünde nach. Und gleichzeitig stand diese Bewegung, diese Umkehr im Zeichen der Hinkehr zu dem, der uns rief, zum Kreuz hin, wo ich Vergebung gefunden habe. Das nennen wir Umkehr, wohl mit dem alten deutschen Wort Bekehrung. Das bedeutet eigentlich Umkehr, auch im Griechischen so. Jetzt bin ich umgekehrt und bin gerufen worden zu ihm. Er hat den ersten Schritt getan. Er hat gerufen. Ich tue den zweiten Schritt. Ich antworte. Und zwar mit Umkehr, mit Buße und mit Glauben. Ich wende mich ab in Buße, in Reue von dem bisherigen Weg. Und im Glauben schaue ich und folge Jesus nach. Dieser Ruf hört aber nicht auf, wenn ich zu Jesus gekommen bin. Der setzt sich fort, denn er hat ein Ziel. Jesus ruft uns nicht nur zur Bekehrung, nicht nur zur Begegnung mit ihm, sondern er ruft uns zur Bleibe mit ihm. In Johannes 17 betet Jesus: Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, etwa so, ich will, dass du die, die dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien. Spurgeon hat einmal darüber gesprochen an einer Bestattungsfeier. Warum stirbt so ein junger Mensch? Ganz einfach. Der Herr will, dass er bei ihm ist. Das ist das Ziel Gottes mit einem jeden von uns. Nicht nur, dass wir jetzt in diesem Leben uns einmal bekehren und dann driften wir oder werden wir getrieben gleichsam. Ja, wie ein Boot auf dem Wasser, auf dem Fluss. Nein, wir werden gerufen, um eines Tages bei ihm zu sein, in engster Gemeinschaft, ohne jeglichen Schatten, ohne Sünde, in der Herrlichkeit. Dieser Ruf zu Christus hin, der folgt, damit wir zu ihm kämen, ihn fänden, in die Gemeinschaft mit ihm kämen. Aber der setzt sich fort, um ihm weiterhin nachzufolgen, bis er uns eines Tages abholt. Davon spricht der Apostel in diesem Vers. Mit dem Ruf, mit dem ihr gerufen wurdet, diesem Ruf lebt entsprechend. Was heißt das? Wir sind jetzt, ich nehme an, die meisten von uns Christen. Und als Christen sind wir eine Schar von Nachfolgern Jesus. Und wir sind jetzt auf diesem Weg zum Himmel. Auf diesem Weg haben wir dieses Ziel, eines Tages bei ihm zu sein. Das wissen die anderen, das wissen auch die Weltmenschen. Die wissen, dass wir die Hoffnung haben, in den Himmel zu kommen. Und die wissen, dass dort Gott, ein guter Gott wohnt. Das geben die nicht immer zu, aber das wissen die. Die wissen, dass Gott Sünde nicht duldet. Und wenn wir jetzt behaupten, es mit ihm zu tun zu haben, und dass wir eines Tages dort in der Herrlichkeit sein wollen, dann warten unsere Mitmenschen, die das alles wissen, und auch die Weltmenschen, die viel von dem wissen, die erwarten dann, dass wir uns unterwegs entsprechend verhalten. Nicht wahr? Dieses darf nicht in Widerspruch treten mit unserem Ziel. Paulus sagte also in Epheser 4, Vers 1, ihr seid jetzt unterwegs, und übrigens davon sprechen die Kapitel 4 bis 6, von dieser Art von Verhalten, von einem Verhalten, das dem Ruf entspricht, mit dem wir gerufen wurden, durch Jesus Christus. Unser Leben hat jetzt so auszusehen, wie Leute, die unterwegs sind, wie Leute, die nicht hier auf der Erde bleiben. Und das heißt also, dass Christen eine andere Beziehung haben zu dem, was ihnen gehört. Das heißt, ein christlicher Mann hat eine andere Beziehung zu seiner Frau als ein Nichtchrist. Wenn sie stirbt und sie geht zum Herrn, dann ist nicht alles aus. Er trauert tief, das ist klar. Ich habe beide Eltern verloren. Man trauert dann. Aber das ist nicht das Ende. Wir haben die Hoffnung, 1. Thessalonicher 4, unsere Lieben wiederzusehen. Aber ein Nicht-Christ, man stelle sich das einmal vor, der hat diese Hoffnung nicht. Der hat eine ganz andere Beziehung zu dem, was sein ist. Oder ein Kind stirbt und so weiter. Oder die Beziehung zum Haus, die Beziehung zum Auto. Was immer es ist, die Beziehung zu dieser Welt, zum Arbeitsplatz. Ein Christ verliert seine Arbeit. Es ist nicht alles aus. Er braucht nicht Selbstmord zu begehen. Oder, wie es schon manchmal geschehen ist, jetzt will der Staat eine Autobahn bauen. Und dann müssen einige Bauern damit das Land hergeben. Welche Bedingungen da sind und wie das alles läuft, das, was das Gesetz betrifft, verschieden. Aber ich meine gehört zu haben, dass schon einige Bauern, wenn der Staat etwas Druck, mit etwas Druck nachhalf, die meinten, jetzt ist alles aus und dann begehen sie Selbstmord. Ja. Sie sind so verbunden mit ihrem Land. Sie können sich ein anderes Leben gar nicht vorstellen. Aber ein Christ hat eine lockere Beziehung. 1. Korinther 7. Die Dinge dieser Welt sollen wir betrachten, wie wenn sie an den Spitzen der Finger wären. Nicht wie man einen Raub festhält. Das muss ich jetzt unbedingt festhalten, damit niemand mir das nimmt. Ich habe es mir ergattert und jetzt muss ich das Fels halten. Nein, so wie Jesus bereit war, seine Herrlichkeit zu verlassen, Philipper Kapitel 2, so sind auch wir, seine Nachfolger, bereit. Diese Entscheidung muss getroffen werden. Die Entscheidung muss getroffen werden, bereit zu sein, alles fahren zu lassen, an nichts zu hängen. Wir sind gerufen worden mit einem Ruf, eines Tages bei ihm zu sein. Das ist unser Ziel. Und unterwegs verhalten wir uns entsprechend. Die Leute merken, wir wissen es zu genießen, es kommt alles vom Herrn, ist alles geschenkt und wir freuen uns daran, aber wir sind auch bereit, es fahren zu lassen. Es ist nicht die letzte Welt, die wir kennen. Das heißt, wandelt des Rufes würdig. Würdig spricht, das griechische Wort spricht von einer alten Waage, wo wir noch zwei Scharen hatten und man legt das Produkt auf die eine Schale und dann die Gewichte auf die andere Schale. Und dann müssen die sich entsprechen und dann wird der Preis genannt. Und so ist es mit unserem Ruf. Jesus hat uns gerufen. Das heißt, eine Zukunft, eine Hoffnung für uns bereitgestellt. Und das fällt in diese Waage, wird in diese Waage gelegt. Auf der anderen Seite ist das, was dem entsprechen soll in unserem Leben. Es muss sich die Waage halten, sagen wir. Nicht ganz oben sein, wie war es bei dem König von Babel, gewogen und zu leicht davon. Zu leicht. Gilt nicht. Paulus sagt, lass das entsprechen. Nun werden wir nie ganz entsprechen. Das sagt er und weiß auch Paulus. Aber er sagt, dennoch soll das unser Ziel sein. Zurück zu Philipper Kapitel 3. Ich sage nicht, dass ich schon erlangt oder schon vollendet bin, aber ich jage nach, ob ich auch das ergreifen möge, auf das hin ich ergriffen wurde. Von Christus Jesus. Brüder, ich selbst halte mich nicht dafür ergriffen zu haben. Aber eines gilt, während ich vergesse, was hinter mir liegt. Das wird manchmal missverstanden oder es wird überhaupt nicht verstanden, weil es so umfassend zu sein scheint. Aber wenn wir das im Zusammenhang lesen, dann wird das weniger schwierig. Was steht vor ihm, oder besser von ihrer Perspektive so, was steht vor Paulus? Da steht Christus. Ich will eines Tages in ihm erfunden werden. Ich will eines Tages ihn haben, nicht fahren gelassen haben. Ich will bei ihm bleiben in alle Ewigkeit. Ja. Und was hat er fahren gelassen, um Christus zu bekommen? Bei Damaskus, Vers 8. Ich habe alles verlassen, Vers 7. Als er mich rief, habe ich alles andere zurückgelassen. Das, was man zurücklassen musste, Christi wegen, das lässt man auch dort. Dem trauert man nicht nach. Ja? Sonst gerät das in Konkurrenz mit Jesus. Dann wird das mit einmal aktuell. Und dann ist das, wie wenn die alte Entscheidung rückgängig gemacht wurde. Im Gegenteil, jeder von uns hat stets die Entscheidung von Eva und Adam im Garten Eden für sich rückgängig zu machen. Eva sagte, nicht du, Gott, sondern diese Frucht vom Baum, die ziehe ich dir vor. Mit ihrer Tat hat sie das gesagt. Gott hatte gesagt, nein, sie sagte ja. Adam wird eingeladen, er macht dasselbe. Er hat die größere Schuld als Mann, das sagt Paulus. Er ist der offene Rebell gleichsam. Diese Entscheidung müssen wir rückgängig machen. Und das bleibt in unserem Leben, deutet Paulus an. Stets umkehren in einem gewissen Sinne. Nicht Ja sagen, wo Gott Nein sagt. Das erfordert nun Klärung über die Frage, wozu hat Gott denn Nein gesagt? Das ist das Christenleben, das praktische Christenleben. Was geziemt sich, was geziemt sich nicht? Das müssen wir lernen. Was gefällt Gott? Die Schrift lehrt uns zu prüfen, was ihm Freude macht, was ihm gefällt. Da müssen wir im Klaren darüber sein. Und dazu müssen wir Ja sagen. Zu seinem Nein müssen wir sagen, auch Nein, nicht so, wie wir sagen Ja zu Jesus. Und diesem Zeichen sagen wir Nein zu dem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Und wo Gott haben will, dass wir Aufgaben ergreifen, denn die 10 Gebote bestanden ja aus solchen Geboten, wo man gehorsam, das heißt, man hat an allen Stellen gehorsam zu sein, aber es gab Gebote und Verbote. Nicht nur wurde etwas verboten, du sollst nicht, sondern es wurde etwas geboten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen zum Beispiel. Und wo Gott etwas geboten hat, Aufgaben für uns hat, da sollen wir auch Ja sagen zu ihm, nicht Nein. Jesus erzählt einmal von einem Vater, der 2 Söhne hatte. Der hatte Arbeit für diese. Und er schickt den einen Sohn auf die Arbeit. Und er sagt, ja, ich gehe. Aber er geht nicht. Er hat zwar Ja gesagt, aber er geht nicht. Und er sagt zum nächsten Jungen, also geh auf die Arbeit und mach das. Und er sagt, nein, ich will nicht. Aber er wird umgestimmt und geht er doch. Und dann stellt Jesus die Frage an seinen Gegenüber, welcher Sohn hat den Willen Gottes getan? Hat den Willen, Entschuldigung, den Willen des Vaters getan? Dann mussten sie zugeben, der Zweite. Und dann macht Jesus klar, die Hurer und die Zöllner, die unehrlich handeln, die waren in Verruf in Israel. Es gab ja solche wie Zachäus, die ganz schön Geld in die eigene Tasche gesteckt hatten. Alle diese Leute, die betrogen und unmoralisch gelebt haben, wenn die umkehren und mir nachfolgen, die werden eher ans Ziel kommen als ihr, die ihr zwar Ja sagt zu Gott, aber ihr seid dauernd ungehorsam. Wir können umkehren, aber es geht darum, dass wir Ja sagen zu unseren Aufgaben und Nein zu dem, was Gott verboten hat. Das muss etwas Ständiges sein in unserem Leben. Wir jagen nach. Vers 14. Entschuldigung. Während ich vergesse, was hinter mir liegt. Also das, was ich hergegeben habe für Jesus, das muss auch hinter mir bleiben. Ich jage dem Ziel entgegen. Vers 14. Es geht um den Preis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Da haben wir es wieder. Es geht um jenen Ruf. Als Jesus mich rief zu ihm, rief er mich nicht nur, um jetzt Vergebung der Sünden zu bekommen und es schön zu haben hier auf der Erde und vielleicht eher Lösungen für die Probleme, die anstehen. Nein, er rief mich und ruft mich immer noch, um eines Tages bei ihm zu sein. Das ist der Ruf, der damals vom Himmel erging und an mich geriet. Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus. Herr, sagt er. Da war die Umkehr. Gott hat ihn gerufen, Jesus in Christus, Jesus hat ihn gerufen. Und seitdem geht er mit Jesus. Er geht den Weg mit Jesus. Jesus sagt immer wieder, mir nach. In einem Choral singen wir, mir nach spricht Christus unser Held. Ich weiß nicht, ob es immer noch gesungen wird. Schön gesungen. Das tut er. Geht Christus nach, bis eines Tages er ihn sehen wird und ewiglich bei ihm sein wird. Es geht um den Preis dieses Rufes. Das heißt, Jesus hält etwas, wenn er uns ruft, in Aussicht. Er stellt etwas für uns in Aussicht, eine Hoffnung. Jetzt haben wir noch eine Parallelstelle. Kolosser Kapitel 1, das ist der nächste Brief. Nach Kapitel 4 kommt Kolosser Kapitel 1. Dort haben wir Vers 5. Wir tun es wegen der Hoffnung. Das heißt, er dankt und betet. Wegen der Hoffnung, die euch im Himmel hinterlegt ist, von der ihr zuvor hörtet im Wort der Wahrheit der guten Botschaft. Als Paulus oder andere das Evangelium verkündeten, dann hörten sie nicht nur vom Kreuz und von der Vergebung, sondern sie hörten von der Zukunft, die für einen jeden Christen da ist, wenn er Jesus zu Jesus findet und den Weg durchs Leben mit Jesus geht. Wir könnten andere Verse lesen. Wer das weiter studieren möchte, könnte 1. Petrus 1 berücksichtigen. Das sind schöne Verse zu diesem Thema. Es geht um den Preis, das heißt die Hoffnung, was am Ende dort auf mich wartet, des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Jetzt noch die Verse 15 und 16. So viele also, die reif sind. Aha, hier haben wir es. Die zweite Reife. Die erste, das ist die, von der Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 15, denke ich, ist es. Ja, 15, denke ich, ist es, spricht. Wenn wir Christen werden, dann werden wir vor dem Gesetz gleichsam angekommen. Aber als Christen wachsen wir dann und erreichen irgendwann einmal eine relative Selbstständigkeit. Das heißt, wir sind nicht mehr im selben Maße abhängig von anderen Christen. Es gibt immer noch die Gemeinschaft, wir brauchen alle, aber es ist nicht mehr dasselbe Maß von Abhängigkeit. Wir haben schon das Ziel im Auge, wir brauchen uns nicht immer das in Erinnerung gerufen zu bekommen, wie kleine Kinder, die jeden Tag angewiesen sind auf Lehrer und Eltern, um zu sagen, wo es hingeht und wie man sich zu halten hat. Man weiß das jetzt schon, ein vieles. Und Paulus sagt, wenn solche unter euch sind, die schon reifer im Glauben sind und die schon eine Ausrichtung klar vor Augen haben, die schon wissen, wohin es geht und wie man dorthin kommt, so viele also, die reif sind, sollten diese Gesinnung, diese Einstellung haben, dieses Denken. Das ist ein Wort, das in der griechischen Literatur vorkommt. Es ist die Denkart, die Denkweise, die Einstellung des inneren Menschen, des Gemüts. Und solche, die diese Reife erlangt haben, die sollten ausgerichtet sein. Wer diese Ausrichtung nicht hat, der gilt als noch nicht reif. Der weiß noch nicht, wo es hingeht und schon gar nicht, wie man da hinkommt. Da muss er noch gepflegt werden. Viele kranke Christen bedürfen dieser Pflege, genauso wie Kinder dieser Pflege bedürfen. Aber Paulus sagt, wenn jemand reif ist, dann sollte das dabei sein. Und wenn ihr in etwas anders gesinnt seid, sollten ja immer wieder neue Christen hinzukommen, nicht wahr? Seit Paulus in Philippi war, könnte es ja sein, dass junge Menschen sich bekehrt haben, Kinder der Gläubigen oder auch andere Erwachsene, die hinzukamen und das Evangelium hörten. Diese sind noch nicht reif im Glauben. Und er sagt, schreibt dieses, wenn solche unter euch sind, ihr dürft damit rechnen, dass Gott auch euch das klar machen wird, durch die Geschwister und durch das, was ich schreibe und so weiter. Das ist ein Trost. Wenn unser Wille mit Jesu Wille in Einklang ist, dann dürfen wir vertrauen, auch wenn wir Unvollkommene sind. Das kann schon werden. Das ist tröstlich. Und wir dürfen wachsen, wir dürfen fest werden im Glauben und so weiter. Es gibt ein Wachstum im Glauben. Es gibt eine größere Freude. Es gibt eine stärkere Liebe und so weiter. Es gibt Kraft, die Versuchung zu überwinden. Es gibt Lösungen, es gibt Gebetserhörungen und so weiter. Damit dürfen wir rechnen. Gott wird euch das klar machen. Dennoch, jetzt kommt wieder die andere Seite, er ist jetzt sehr vorsichtig. Es könnte ja sein, dass jemand dieses in die falsche Kehle bekommt. Und dann sagt er sich, aha, wenn Gott das schon klar machen wird, gut, dann kann ich den Sessel zurücklehnen und dann wird das schon werden. Er hat ja gesagt, das wird schon werden, nicht wahr? Nee, nicht so, sagt Paulus. Das ist wieder die andere Seite. Du hast schon eine Verantwortung für deine Entwicklung. Und wenn du reif werden willst, gerade das gehört dazu, dass du dich einmal auf die Socken machst und lernst zu stehen und fest zu werden. Du musst lernen, im Voraus zu denken, nicht immer den ersten Schritt vor dir zu sehen. Das heißt, dennoch, obwohl ich das gesagt habe, wozu wir gelangten, wo immer du stehst im Glaubensleben, der eine steht hier, der andere da, der eine ist in diesem Stück weitergewachsen, der andere ist dann im anderen Stück weitergewachsen. Das ist ja so verschieden und farbenreich in der Gemeinde. Und so müssen wir einander tragen und mitnehmen. Nun sagt Paulus zu dieser Schar von Christen, wo immer ihr gerade seid im Glaubensleben, habt diese Einstellung, lernt, es geht einem Ziel entgegen. Und wenn ihr auch noch nicht selbstständig seid, aber lernt, dieses Ziel vor Augen zu haben, dann kann es vorwärts gehen. Aber wenn man kein Ziel hat, wie will man weiterkommen? Dennoch, wozu wir gelangten, es sollte unser Bestreben sein, sich nach diesem Maßstab auszurichten, derselben Gesinnung zu sein, dieselbe Einstellung des Lebens zu haben. Noch einmal Jeremia, ich werde Ihnen ein Herz geben und einen Weg, mich zu fürchten. Für Christen gibt es nur einen Weg vorwärts, hin zu Jesus Christus. Das bringt uns nun zum nächsten Unterthema. Hier hat er gesprochen von Ausrichtung. Natürlich hat er von sich selbst Zeugnis abgesprochen. Das führt nun zum Thema Leitbilder. Und darüber wollen wir uns heute Abend unterhalten, anhand der nächsten Verse. An dieser Stelle können wir jetzt inzwischen einen Schlussstrich ziehen und noch weiter bedenken, was wir gehört haben, noch einmal lesen. Und da können Ihnen ja ganz andere Gedanken kommen, die mir nie gekommen sind. Es wäre schön, wenn man sich mal darüber unterhalten könnte, und da könnte ich auch was lernen. Also, wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus, wir sind nun mit einer offenen Bibel vor dir gewesen. Und du bist da und du hast es alles gehört. Es war unser Wunsch, vom Heiligen Geist her zu sprechen und dein Wort nicht zu entstellen. Und wo etwas von uns war, wolltest du es aus dem Weg räumen. Und lass ja das weiter in Erinnerung bleiben und in Erinnerung gerufen werden, das von dir war. Und lass uns, Herr, vorankommen. Lass uns mit einem Wachstum wachsen, das von dir ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese Ausrichtung gegeben hast durch den Apostel, dass du selbst über diese Themen gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass wir so reichlich bedient worden sind mit Wegweisung. Wir danken dir, Herr, für den Heiligen Geist, der uns drängt und vorwärts führt. Wir danken dir, Herr, für alle Geschwister, dessen Herzensanliegen es ist, uns mitzunehmen und zu ermutigen. Und lass uns, Herr, auch solche sein für andere. Bitte, Herr, behalte uns dieses Wort und führe du uns weiter und schenke uns, Herr, ein schönes Gemeinde-Miteinander noch anschließend. Und einen offenen Himmel auch heute Abend. Sei auch mit Thomas, wo immer er heute Morgen dient, und lass ihn, Herr, zu reichem Segen dort werden. Amen.